Ja, hallo, meine lieben Podcast-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und wir melden uns zurück aus unserer kleinen, aber feinen Mini-Osterpause. Freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder reinhört in unseren Podcast. Worum geht's heute? Ich habe mir gedacht, wir müssen endlich mal eine Ausgabe zur SaaS-Pokalypse machen. Ihr wisst schon. Der Untergang aller Softwarefirmen, weil deren Geschäftsmodelle von KI platt gemacht werden. Ich finde es schon ziemlich verrückt, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückgehen, muss gar nicht so weit sein, sagen wir mal ins Jahr 2021, dann war es die Softwarebranche für Private Equity, ja, ich glaube, man kann schon sagen, sowas wie der absolute Heilsbringer. Alle geierten nach den verlockenden Recurring Revenues, also verlässlich wiederkehrende Erlöse, durch sogenannte Software-as-a-Service-Modelle, also Softwareprodukte, die im Abo verkauft werden. Und so gefühlt war jeder zweite Private-Equity-Deal irgendwie ein Software-Deal oder zumindest als solcher gelabelt. Und ja, auch da wieder gefühlt lautete eigentlich die Frage nur noch, bezahle ich dafür jetzt 20, 25 oder 30 Mal EBITDA? Also nach oben gab es da gefühlt so gar keine Grenze mehr. Doch dann, bäm, kam der große KI-Durchbruch und jetzt eine 180-Grad-Wende so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und an den Kapitalmärkten, Public wie Private, herrscht Panik, eben dass Softwarefirmen durch KI ersetzt werden. Zugegeben, schon auch echt crazy, wie schnell KI inzwischen programmieren kann. Aber ist damit gleich wirklich eine ganze Branche dem Untergang geweiht? Und was bedeutet das denn für die vielen, vielleicht aus heutiger Sicht, überteuerten Software-Investments von Private Equity aus der Vergangenheit? Ist die Softwarebranche die neue Achillesferse oder drehen wir hier alle völlig unnötig am Rad? Das wollen wir heute diskutieren. Und das tue ich zusammen mit Christian Ramme, dem Tech-Spezialisten von der Corporate Finance Beratung Alvarez & Marsal, der, glaube ich, heute sein Podcast-Debüt feiert und mir jetzt zugeschaltet ist. Und ich freue mich sehr, dass er das ist und sage: Hallo Christian, willkommen bei Beyond Billions.
Ja, hallo Philipp. Freut mich wirklich sehr, heute in deinem Podcast sein zu dürfen. Und in der Tat, es ist mein erstes Mal in einem Podcast, dementsprechend auch leicht aufgeregt.
Aber absolute Radiostimme. Also es wundert mich, dass es der erste Podcast ist.
Vielen, vielen Dank. Ja, und so direkt nach der Osterpause auch gleich direkt der erste Gast zu sein, ist natürlich toll. Auch wenn das Thema, so wie du es jetzt gerade anmoderiert hast, natürlich jetzt erstmal mit einem schweren Geläuf startet für mich, denn ich werde natürlich auch mein Tunlichstes dazu beitragen, dem Zuhörer vielleicht auch Software wieder ein bisschen mehr schmackhaft zu machen und jetzt nicht nur den Untergang zu bejubeln. Aber lass uns sehen, wohin uns der Podcast führt.
Wir wollen uns da einmal kritisch, aber fair durcharbeiten und gucken, was denn wirklich die relevanten Sorgen sind und Risiken sind, die KI für die Softwarebranche bedeutet und wo wir uns vielleicht wirklich unnötig Sorgen machen. Vielleicht mal locker zum Reinkommen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 ist die absolute SaaS-Pokalypse. Wo stehen wir denn da? Wie viel Angst hast du, dass KI Gefahr für die Software ist?
Oh, das ist eine Frage, die ist sicherlich nicht so einfach zu beantworten, weil sie so vielschichtig ist in ihrer Ausprägung. Momentan bewege ich mich bei all den Gesprächen, die ich am Markt führe, wahrscheinlich eher bei einer 5, also irgendwo midway, denn nicht alles ist automatisch KI gefährdet und am Ende des Tages ist die KI selbst ja auch eine Software. Von daher muss man da, glaube ich, ein bisschen mehrschichtiger durch diese Fragestellung durchgehen. Ja, aber es ist natürlich richtig, was du sagst. Die allgemeine Wahrnehmung am Markt ist natürlich eher ein bisschen negativ in der Tonalität geprägt aktuell. Und Early Days, wir arbeiten alle daran, Lösungen zu finden.
Dann lass uns doch da diese Vielschichtigkeit mal genauer angehen und die Schichten unterschiedlich abtragen, so nach und nach. Wenn ich mir jetzt die Breite der Softwarebranche nehme mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Anwendungsfällen, kannst du mal sauber auseinanderziehen, welche Bereiche innerhalb der Softwarebranche und vor allem auch welche konkreten Geschäftsmodelle jetzt von KI wirklich bedroht sind und welche da irgendwie resilienter sind und von KI gar nicht bedroht sind. Vielleicht noch eine dritte Rubrik, wer vielleicht sogar von KI profitieren kann. Kann man das mal so grob einsortieren?
Ich gebe dem Ganzen mal einen Versuch, aber ich glaube, da muss man jetzt auch ein Stück weiter ausholen. Also gib mir mal ein, zwei Minuten dafür. Lass uns noch mal so ein paar Wochen zurückgucken. Was hat eigentlich diese ganze Diskussion ausgelöst? Das war ja im Sommer, im Februar, ihr erinnert euch, der neue Release von Anthropic, und zwar das Claude-Modell. ein Jahr zuvor, Februar 25, wurde ja schon die 3.7-Version released. Das ist ein sogenanntes Hybrid Reasoning Modell. Was heißt das? Es ist ein zweistufiges Schlussfolgerungsmodell, was zum einen die KI-Architektur so aufsetzt, dass du ein schnelles, intuitives Denken mit einem langsamen, logischen Denken verbindest. Und diese intelligente Kombinatorik in dieser KI-Struktur führt dazu, dass die Ergebnisse, die dir durch diese KI geliefert werden, eine sehr hohe Genauigkeit aufgewiesen haben. Und das haben sie ein Jahr zurück schon mit einer 70-prozentigen Genauigkeit geliefert anhand des Software Engineering Index, wie er sich nennt, oder Benchmark. Und jetzt mit dem Release des neuen Modells sind sie bereits schon Richtung 80% unterwegs. Das heißt, du hast schon eine sehr, sehr hohe Genauigkeit, die da durch die KI ermöglicht wird in den Ergebnissen. Plus, und das hat die Märkte, glaube ich, noch zusätzlich nervös werden lassen, ist die jetzige Version auch in der Lage, autonome Agenten miteinander arbeiten zu lassen. Also komplette Arbeitsströme zu automatisieren und das themenspezifisch. Und das kann bis zu über 10 Stunden unterhalb der oder innerhalb der Agenten automatisch erfolgen. Das heißt, du brauchst gar keinen Menschen in der Mitte, der orchestriert, sondern jetzt findet auch die Kommunikation innerhalb der Agenten statt. Und das hat, glaube ich, dann die allgemeine Frage im Markt aufgeworfen, was heißt das jetzt eigentlich für eine ganz normale SaaS-Software? Ist sie ersetzbar eben durch diese Agenten?
Und ist sie's?
So, und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen die Folgefrage und die ist auch durchaus berechtigt. Ne? Auch hier muss man ein bisschen abschichten. Ja? Du kannst natürlich, also lehn dich selber mal zurück und stell dir mal die Frage mit deinem ChatGPT-Account, den du vielleicht hast. Du denkst jetzt über eine Lösung nach und jetzt stell dir selber die Frage, kannst du das in 15 Minuten bis 20 Minuten durch ein intelligentes Prompten relativ schnell selbst bewerkstelligen? Oder kommst du eher zu dem Schluss, geht gar nicht, weil mir fehlen unter Umständen der Zugang zu den Daten oder mir fehlen die regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen als Grundkenntnis, dieses aufzusetzen, oder ich habe einfach schlichtweg keine Ahnung von der Industrie. So, wenn letzteres der Fall ist, dann hast du eigentlich auch schon eine Antwort auf deine Frage. Gibt es einfach Industrien oder auch regulatorische Umfelder, in dem du eben nicht so einfach über einen intelligenten Prompt eine Softwarelösung kreieren kannst, die dich sofort in die Lage versetzt, ein anderes Softwaresystem schlichtweg einfach abzulösen? Und das war jetzt mal so ein bisschen kryptisch, ne? So, was heißt das eigentlich? Also du hast, sag ich mal, so eine horizontale Software-Solution, die über mehrere Industrien hinweg funktioniert, die aber eher generisch ist in dem, was sie tut. Die Arbeitsabläufe eher so repliziert, aber ich sag mal von der Intelligenz, die in den Daten drin steckt, jetzt nicht so tiefhaltig ist. Ne? Also zum Beispiel eine sehr generische Personalsoftware oder eine ganz einfache Reporting-Software, ne, die dir einfach nur Auswertungen ausspuckt, bis hin zu wirklich so ganz basishaften CRM-System. Da liegt einfach nicht sehr viel Inhalt dahinter mit Hinsicht auf Industrie-Know-how oder auch Compliance oder regulatorischen Anforderungen, sondern das ist halt einfach eine relativ simple Lösung und die zeigen natürlich schon ein erhöhtes Risiko durch KI, sagen wir mal, disruptiert zu werden. Ne? Dann hast du...
Kann ich ganz kurz, um da auch direkt den Link zu Private Equity zu machen, was ja auch so ein bisschen Überschrift unserer Folge ist, gerade das Thema HR-Software und so, da ist ja schon auch recht viel passiert. Also würdest du sagen, dass sich diese Private Equity Investoren, die im Bereich HR-Software viel gemacht haben, dass die sich wegen KI Sorgen machen sollten?
Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, dass das jetzt alles im Risiko steht, aber grundsätzlich gilt aber für sämtliche Softwarelösungen, die eher horizontal veranlagt sind, muss man sich die Frage stellen, welche Arbeitsabläufe fußen unter Umständen auf proprietären Daten auf, welche brauche ich eigentlich, um das Ganze zu bedienen und inwiefern habe ich hier eine Möglichkeit, auch regulatorischer Natur, rechtlicher Natur, auch von den Rahmenbedingungen, mich gegen KI zu schützen, sagen wir es mal so. Ja. Also ich glaube, man muss es so sehen, es kann ein Risiko sein, es kann aber auch genauso gut ein Optimierungspotenzial darstellen, ne? Weil KI muss ja nicht immer nur schlecht sein, es kann ja auch Software inhaltlich verbessern, ja? Und auch das Hinzunehmen von zusätzlichen Funktionen und so weiter kann es natürlich auch deutlich beschleunigen und vielleicht für den Endnutzer auch nochmal besser nutzbar machen.
Mhm. Aber so grundsätzlich horizontale Software, die relativ generisch ist, schwierig. Aber jetzt, wo was Horizontales ist, ist ja meistens auch immer rhetorisch auch irgendwo was Vertikales. Das heißt dann im Umkehrschluss, die Geschäftsmodelle sind besser geschützt vor KI?
Richtig, also du hast natürlich dann so vertikale Software, die häufig eben über branchenspezifisches Wissen verfügt oder zumindest von jemandem erstellt worden ist, der branchenspezifische Wissen hat und dementsprechend auch branchenspezifische Anforderungen erfüllen muss und dadurch natürlich irgendwo tief in einer bestimmten Industrie verankert ist. Und was du häufig bei diesen Modellen siehst, ist, dass sie entweder auf proprietären Daten innerhalb dieser Branche bereits aufgebaut sind und auffußen oder eben sogar diese generieren. Und das ist natürlich für ein externes LLM-Modell schwieriger zu replizieren. Ja, also ein Beispiel ist eine Software für den Handwerksbereich. Vielleicht auch irgendwas für Fieldworker, also die draußen am Kunden vor Ort Installationen vornehmen und da halt eine bestimmte Reporting-Anfordernis haben. Das sind sehr, sehr spezifische Lösungen für sehr spezifische Industrien und für sehr spezifische Anwendungsfälle. Und die sind sicherlich ein bisschen resilienter gegenüber KI, der allgemeinen KI, als es letztendlich eine horizontale, breite und vielleicht inhaltlich etwas flachere Lösung ist.
Mhm. Wo würdest du da gerade aus dieser Woche anlassbezogen den aktuellen Deal von Thoma Bravo mit Nemetschek einordnen? Da geht es ja um eine spezielle Bausoftware vor allem. Wäre das eher so in der Kategorie vertikal, weil komplexe Spezialbranchensoftware?
Korrekt. Okay. Vertikal, sehr spezifisch für den Tiefbau. Diese Transaktion ist ja eine Kombinatorik aus mehreren Softwarelösungen, also zum einen der HCSS, also der Portfolio Company von Thoma Bravo und letztendlich den Portfolio Companies von der Nemetschek und das zusammengebracht gibt im Grunde genommen eine End-to-End-Solution für den Kunden und das Ganze verbunden eben mit einem tiefen vertikalen Verständnis des Tiefbaus, ja, bis hin zu den typischen Ausschreibungen, die dort getätigt werden in dem Bereich. Da musst du einfach ein Fachwissen von haben und ja, genau, das ist ein schönes Beispiel dafür.
Diese Differenzierung, wird die denn am Markt momentan gemacht oder gehen einfach, wenn ich jetzt gerade Richtung Bewertungsniveaus gucke, die ja früher pauschal in Software sehr hoch waren und jetzt gerade pauschal ziemlich stark abgestraft werden, sowohl bei börsennotierten Werten als auch bei nicht börsennotierten Werten. Siehst du da eine Differenzierung zwischen dem Horizontalen und dem Vertikalen oder alles in einen Sack und drauf momentan?
So, Philipp, und das ist eine sehr, sehr gute, sehr relevante, sehr richtige Frage. Eine Frage, die mich auch selbst sehr bewegt hat, weswegen wir auch unseren Software-Report rausgegeben haben. Erstaunlicherweise hat hier eine Abstrafung cross the board stattgefunden über so ziemlich beide Bereiche gleichermaßen, ob es jetzt horizontal und vertikal war. Das war selber auch so ein bisschen zu meiner Überraschung, denn beide Segmente haben roundabout 30% nachgegeben in der Bewertung, sowohl auf den Umsatzmultiplikatoren wie letztendlich auf dem EBITDA-Multiplikator. Und das war selbst zu meiner Überraschung.
Welcher Zeitraum? Ganz kurz nur.
Das war jetzt praktisch das erste Quartal. Ne? Jetzt hat es, die letzten Tage haben wir ja gesehen, eine leichte Erholung gegeben. Ich glaube, da spielen aber auch eine ganze Menge andere Themen aktuell rein, geopolitische Themen, Energiekrise etc. Aber wenn du jetzt nur diesen Zeitraum aus Februar nimmst, wo es, ich glaube, 1 Trillion US-Dollar Market Cap quasi verbrannt wurde innerhalb von einer Woche im Softwarebereich, was eine ziemlich erstaunliche Zahl ist. Genau, das hat tatsächlich über alle Segmente stattgefunden. Gleichwohl, wenn du dir den Bereich Infrastruktur anguckst, also Infrastruktur-Software, also die noch in dem Mittelbau sitzt, die ist nicht ganz so hart abgestraft worden im Verhältnis. Immer noch relevant, allerdings nicht so signifikant im ersten Schritt, wie es bei der vertikalen und horizontalen Betrachtung der Fall ist.
Jetzt sind ja Private Markets verglichen mit den Public Markets immer so ein bisschen stickier. Das heißt, bis so Korrekturen sich da durchziehen durch den Markt, dauert es ja meistens immer ein bisschen länger im Positiven wie im Negativen. Siehst du denn da schon aktuell, wenn du dir den Dealflow rund um KI, M&A-Deals und Private Equity anguckst, siehst du denn da schon spürbare Veränderungen? Du hast ja, glaube ich, vorhin gesagt, auch um 30% eingebrochen. Also wie leitet ihr das so ein bisschen her?
Du, das ist natürlich für mich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Was du siehst, ist die Anzahl der Gespräche zu, ist denn jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, überhaupt an den Markt zu gehen oder sollte man nochmal mehr in die eigentlichen Portfoliofirmen reingehen und schauen, inwiefern eine Resilienz Unternehmen für Unternehmen denn auch da ist. und ob es überhaupt schon exit-ready ist, im Grunde genommen. Weil das ist das Thema KI ist inzwischen auf jeder Agenda angekommen im Rahmen der Due Diligence. Ist wesentlicher Bestandteil geworden, gerade im Software. Also jedes Private Equity IC hat inzwischen aus meiner Wahrnehmung auch schon ein gewisses Due Diligence Framework entwickelt für KI-Fragen. Ne? Also genau das, was wir eben gerade besprochen haben. Wo bin ich angreifbar? Warum bin ich angreifbar? Was muss ich im Grunde genommen perspektivisch ändern in meinem Go-to-Market? Also wie vermarkte ich meine Software? Welches Preismodell habe ich für meine Software? Da gibt es ja eine Reihe von Themen, die da besprochen werden können. Was du am M&A-Markt siehst, tatsächlich ist eine Verlangsamung. Wir hatten letztes Jahr auch schon spürbar eine Verlangsamung in der Anzahl der Transaktionen. Also um dir ein Beispiel zu geben, wir gucken uns das ja europaweit an. Und wir kommen in 2025 oder sagen wir 2024 kommen wir eigentlich von einem Quartalsdurchschnitt von 530 Transaktionen im Software innerhalb Europas.
Alles M&A oder nur Private Equity M&A?
Nein, das ist tatsächlich der bunte Blumenstrauß aus strategischem M&A, also wo Unternehmen zu kaufen, aus Private Equity, aber eben auch von sogenannten Add-ons, also diesen, wo Portfoliofirmen von Private Equities dazu kaufen. Das inkludiert alles in dem Bereich Software innerhalb von Europas. Und das ist dann über 530 Transaktionen waren es im vierten Quartal 24, dann ist es in 25 sukzessive schon auf Quartalsebene ein Stückchen runtergegangen. Wir sind mit 500 gestartet, dann 460, dann waren es im dritten Quartal nur noch 390, 400, also je nachdem, wie du die Analyse natürlich fährst. Aber du siehst natürlich so einen Rückgang bis zum vierten Quartal in der Aktivität. Und jetzt mit dem Blick auf das erste Quartal, so wie wir gestartet sind, das startete erstmal recht vielversprechend. Was wir allerdings auch wahrnehmen, ist eine Verlangsamung und teilweise auch Diskussionen zu, lass uns doch dieses Thema nochmal ein, zwei Quartale parken und gegebenenfalls im zweiten Halbjahr nochmal draufschauen. Also ist eine Nervosität da.
Weil ich denke mal, also jeder Private Equity Investor, der jetzt gerade kauft, würde doch das allgemeine Marktmomentum in der Verhandlung nutzen, um bei der Bewertung einen ordentlichen Abschlag zu fordern. Und umgekehrt, jeder Private Equity, der jetzt gerade eigentlich, also der verkauft, zögert das doch noch so lange wie möglich raus, um dieses negative Marktsentiment zu skippen, oder? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass da gerade wieder mal wieder eine Situation sind, wo zwischen, also wie auch nach der Zinswende, so Sommer 22, wo halt einfach wieder die Erwartungen von Käufer und Verkäufer, was ist die Firma wert, nach meiner Vorstellung, also korrigier's gerne aus deinen täglichen Gesprächen, aber wieder krass auseinanderklafft, oder nicht?
Es driftet ein bisschen auseinander, ist richtig. Allerdings auch hier vielschichtige Antwort. Also es tut mir leid, dass ich dir immer nicht genau die eine Antwort geben kann. Aber wenn ein Private Equity Investor zu dem Schluss kommt, er möchte etwas zum Verkauf bringen, dann macht er das ja sehr gut überlegt. Das ist der Regelfall. So. Und natürlich siehst du auch heute noch sehr, sehr gute Bewertungen für eben diese vertikal sehr spezifischen Softwareunternehmen, die tief verankert sind in einer Industrie, die irgendwo eine Resilienz haben. Also um dir ein Beispiel zu geben, wenn du heute eine Compliance-Software-Lösung zum Beispiel in deinem Portfolio hast, ne, die, ich fasziniere, irgendwie DSGVO, NIS2-Compliance, Anti-Geldwäsche etc., all diese Themen irgendwo rechtlich mit beleuchtet, abarbeitet und dieser Software tief integriert ist und gleichermaßen unten drunter ein reichhaltiger Datensatz ist und darüber hinaus auch noch fantastische Metriken hat im Sinne von zweistelliges Wachstum, eine schöne Profitabilität, eine geringe Churn, also ein geringer Kundenverlust. Ne? So, also wenn alle Metriken so stimmen, dann kriegst du immer noch sehr gute Multiples für eben solche Unternehmen, die dann an den Markt kommen. Ja? Und sie kommen auch an den Markt, so ist es nicht. Aber es ist halt, das Dealmaking als solches wird einfach deutlich länger. Die Due Diligence-Anforderungen sind gestiegen. Es wird auch mehr Zeit rund um die Beantwortung der Fragen der KI gegeben. Aber einen Transaktionsmarkt wird es nach wie vor auch immer noch geben.
Also ich habe mir als zur Vorbereitung mal von PitchBook so eine kleine Auswertung geben lassen, vor allem mit konkret bezogen auf Deutschland, was denn da seit 2021, also Rekordjahr 2021, so im Bereich Software und Private Equity in Deutschland gelaufen ist. Und es waren eigentlich immer pro Jahr so irgendwie zwischen 130 und 139, also da pendelt es irgendwie so an der Transaktionsanzahl. Und volumenseitig waren wir da immer, ja, 21, 22, sowas bei um die 7 bis 7,7 Milliarden. Dann ging es ein bisschen hoch auf 8 Milliarden. 2024 dann starke 11 Milliarden. So, und dann ging es runter, schon 2025. Und jetzt laut PitchBook Stand heute oder Stand gestern waren, glaube ich, mir die Auswertung, 24 Transaktionen in diesem Jahr. Wenn ich das jetzt quartalsmäßig hochrechne, dann landen wir, wenn es gut läuft, irgendwie bei 100. Also es wäre dann schon deutlich weniger. Oder haben wir hier da jetzt zu errechnen, dass wir so ein brutales Q4 wiederbekommen, wo sich alles geballt entlädt, was jetzt in den ersten zwei Quartalen aufgeschoben wurde?
Tja, das ist eine gute Frage, wenn ich das alles wüsste. Aber in der Tat, du hast die Verlangsamung, du hast weniger Transaktionen. Die Vermutung liegt einfach nahe, dass du weniger, aber dafür hochwertigere Transaktionen sehen wirst und verbunden mit einem höheren Dealvolumen in Euro. Dadurch halt einfach geringere Anzahl, höheres Volumen und die Unternehmen, die tatsächlich sehr wertig sind in ihren Kennzahlen.
Okay.
Und wahrscheinlich auch eine, sage ich mal, eine leichte Verlagerung hin ins zweite Halbjahr.
Spannend ist ja, was mit denen, die es passiert, die, also mit denen, was die wie die Private Equities reagieren, die tatsächlich verkaufen müssen. Also jetzt nehme ich mir mal die ganzen Rekorddeals aus dem Jahr, also die ist aus dem Rekordjahr 2021. Also 2021 war ja All-Time-High, was sowohl was Anzahl Transaktionen als auch Volumen, also Bewertungen betrifft. Im Software sehr, sehr viel passiert. Wie gesagt, laut PitchBook 136 Deals in Deutschland im Wert von 7,7 Milliarden. Wir sind jetzt im Jahr 2026, 5 Jahre später. Das ist schon recht spät für einen Private Equity Exit, wenn ich mir so die klassische Vorlaufzeit angucke. Also die können ja nicht mehr auf ewig schieben, haben aber gleichzeitig zu absoluten Rekordwerten 2021 die Deals eingeloggt. So, wie groß schätzt du das, ich sag's mal, Wertverlustrisiko für diese Deals ein, die in dem Zeitraum gemacht wurden und die jetzt verkauft werden müssen?
Ich glaube, das, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, das verkauft werden müssen, da wage ich jetzt mal ein Fragezeichen dran zu machen. Natürlich hast du hinter diesen Private Equity Investoren auch LPs, Geldgeber, die ihrerseits natürlich irgendwo eine Rendite haben wollen und auch irgendwo eine Liquidität zurückgeführt haben wollen. Was du aber auch siehst, ist, wenn du dir die Daten anguckst, und ich hatte letztens eine spannende Statistik auch von GainPro an der Stelle gesehen, die durchschnittliche Haltedauer von US-Private-Equity-Firmen liegt in 2025 bereits bei 5,3 Jahren und von europäischen im Schnitt bei 5,7 Jahren. Also was, und das kommt von ursprünglich 4,5, 4. Ne? Also was du siehst, ist, dass sich diese Halteperioden auch bei Private Equity gerade verlängern. Also diese alte Daumenregel, dass du sagst, nach vier bis fünf Jahren muss es eigentlich zu einem Verkauf kommen, muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Ne?
Wir haben ja auch die trendigen Continuation Fonds,
ja.
Die ja gerne genutzt werden, um, die Branche sagt ja immer, die Trophy Assets da reinzupacken. Man kann es gegenteilig auslegen und sagen, da landen halt die Sachen drin, die man verkaufen muss, aber sie noch nicht so den Konditionen verkaufen kann, wie man es möchte. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber mir wurde immer versichert an jeder Ecke, da landen auf jeden Fall keine Assets drin, die problembehaftet sind, sondern nur die, die halt einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ich versuche so ein bisschen besseres Gefühl für zu bekommen, was von diesen 2021er und 22er Deals, also zu den wirklich Maximalkonditionen, ne? Hohe maximale Bewertung, aggressiver Leverage und jetzt Stress oder Gefahr durch KI, die vielleicht das eine oder andere Geschäftsmodell und den Businessplan, der auf Kante genäht war, nicht aufgehen lässt. Was passiert mit diesen Firmen? Werden wir da signifikant mehr Debt-to-Equity-Swaps sehen, wo der Private Equity sagt, ich bin raus, mein lieber finanzierender Private Credit Fonds, versuchst du mal. Sehen wir mehr Continuation Fonds? Sehen wir einfach gar keine Deals? Sehen wir viele Deals, die normal jetzt stattfinden? Was ist da so dein Gefühl, wo da irgendwie Risiken schlummern könnten? Weil so ganz schön reden würde ich speziell dieses Jahr 21, 22 nicht. Ich habe da schon so ein bisschen krummeliges Bauchgefühl.
Nein, darfst du auch ruhig haben. Das waren natürlich schon Wahnsinns-Multiplikatoren, die da in Teilen gezahlt wurden und das Ganze natürlich auch noch in einem niedrig bis gar nicht Zinsumfeld. Ne? Also Geld war auch noch einfach überaus günstig und diese Refinanzierung aus den Transaktionsumfeldern stehen natürlich jetzt auch auf der Zeitschiene irgendwann an. Ich glaube, das, was du wahrnimmst in den Gesprächen, die du so, die wir so auch am Markt führen, ist diese ursprüngliche, ich sag mal, Multiple Arbitrage, die man als Private Equity lange zurück immer betrieben hat, die wurde natürlich jetzt sehr schnell auch abgelöst durch eine signifikante Wertschöpfungssteigerung, ne? Also dieser Value Creation, wo man einfach wirklich mal reingeht und sagt, okay, was muss ich an dem Unternehmen eigentlich grundsätzlich noch verbessern und ändern, um es noch marktgängiger zu machen und um es auch werthaltiger zu machen. Und da findet gerade einfach sehr viel Arbeit statt und unter dem KI-Aspekt nochmal viel mehr. Also du nimmst halt auch wirklich wahr, wie viel Zeit auch insbesondere Private Equity Investoren insbesondere jetzt mit ihren Portfoliofirmen verbringen, um diesen KI-Aspekt noch besser mit einzubacken in die Portfoliofirmen. Ja, und deshalb diese Wertsteigerung oder diese Value Creation braucht einfach eben noch Zeit und es ist jetzt natürlich jetzt auch ein paar Wochen rein ins Jahr. Die Lösung wird jetzt nicht morgen da sein, aber die findet ja aktuell statt und das Ganze mit Hochdruck. Und nochmal, ne, nicht jedes Unternehmen, was durch Finanzinvestoren in 21 oder auch vielleicht bis Mitte 22 gekauft wurde, muss ja automatisch einem KI-Risiko unterliegen, wie gesagt. Ne? Es gibt ja auch noch vertikalspezifische Themen und die sehen wir auch an den Markt kommen.
Das unterstellt aber ja alles immer eine gewisse Rationalität. Und wenn wir vor allem natürlich an den liquiden Börsen sehen, also da ist ja sehr viel Irrationalität drin, wenn man sich das Auf und Ab anguckt. Und wir haben ja, glaube ich, vorhin auch schon rausgearbeitet, dass beim Stichwort Bewertungsabschlag für KI-Risiken vielleicht nicht an jeder Stelle so super differenziert das Ganze betrachtet wird. Also die Realität ist ja, die allgemeine Stimmung ist nach meiner Wahrnehmung weniger bullisch als jetzt 2021, wo ich schon zu hohen Bewertungen reingegangen bin, in der Erwartung als Private Equity Investor, ja, in 3 Jahren habe ich da noch einen viel, viel höheren Bewertungsmultiple, den ich drauflegen kann. Muss man vielleicht einfach akzeptieren, dass diese Transaktionen oder viele Transaktionen aus dieser Zeit rückblickend erfolgreich sind, wenn man seinen Einsatz wieder rauskriegt, oder ist da noch signifikant mehr drin? Einfach so ein bisschen mit Blick auf realistisches Erwartungsmanagement. Ne?
Die Frage ist ja so ein bisschen, was ist der Multiple, den ich erlösen kann? Ne? Also wir haben ja diese sogenannten Outsized Returns eine ganze Zeit immer so propagiert, ne? Dass man im Software ja nicht nur so Private Equity typisch so diese 2,5 bis 3 Mal auf den Einsatz machen kann, sondern dass du hier, wenn es gut läuft, vielleicht auch mal 4-mal, 5-mal oder auch sogar mehr machen kannst. Beispiele gibt es ja. Ne? Ist diese Zeit in Gänze vorbei? Ich denke nicht, weil ich sagte ja gerade, es gibt ein paar Lösungen und Ansätze, bei denen man sagt, naja, und insbesondere, wenn sie schon, wie wir es nennen, KI-Native sind, die werden weiterhin in dieser Erlösschwelle irgendwo unterwegs sein. Vertikal-Software-Lösungen glaube ich auch weiterhin, dass man dort Überrenditen erzielen kann. Wird es eine Normalisierung geben über, ich sag mal, ja, so horizontale, einfachere Lösungen im Sinne der Multiplikatoren und wird diese nachhaltig sein im Zweifel, ja.
Okay. Das heißt, wenn wir mal so ein bisschen nach vorne gucken, wo geht denn jetzt die Reise hin? Vielleicht auch unter dem Stichwort, wie kreativ muss Private Equity gerade werden? Und da auch nochmal den Bogen schlagen zu unserer aktuellen Transaktion jetzt diese Woche in Deutschland mit Thoma Bravo. Das war ja auch das US-Portfolio-Unternehmen, hatten sie, glaube ich, auch 2021 übernommen. Jetzt eben an einen deutschen Strategen verkauft, der gleichzeitig das Schuldenpaket übernimmt, was logischerweise, typischerweise bei so einem Private Equity Deal immer mit draufgeladen wird. Und im Gegenzug beteiligt sich Thoma Bravo dann auch noch an der Geschäftssparte von dem Portfoliounternehmen. So. Das heißt, man hat irgendwie einen Exit, man kann nach den typischen 5 Jahren, kann seinen Investoren Rückflüsse generieren, hat aber noch nicht alles von der Wertsteigerung weggegeben, weil man noch beteiligt bleibt. Hat das für dich so ein bisschen Blaupausencharakter für die aktuelle Situation?
Das hat natürlich einen Charme, so eine Lösung, ne? Weil du hast natürlich, wie gesagt, diesen Teil-Exit. Du kannst einen Teil deines Investments wieder realisieren und das hoffentlich auch mit einer entsprechenden Rendite hinterlegen und deine Investoren wiederum zurückführen. Und gleichermaßen kannst du an der Fantasie einer gemeinsam zusammengelegten Lösung, in dem Fall mit der Nemetschek, noch weiter partizipieren. Also du gibst den zukünftigen Wert nicht komplett auf. Das hat natürlich schon irgendwo einen Charme und könnte natürlich in Summe eine interessante Lösung werden für alle die sagen, naja, ich möchte aber trotzdem irgendwo auf meinem Portfolio, was ich habe, ein strategisches Premium realisieren. Ne? Also wird es vielleicht, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo strategische Käufer wieder ihren Marktanteil ausbauen am M&A-Markt? Das ist ja eigentlich die Frage. Ne? Der war ja historisch sehr stark durch Private Equity getrieben, insbesondere im Software. Sind wir jetzt an einem Zeitpunkt angekommen, wo strategische Käufer eine größere Rolle spielen perspektivisch? Das kann sogar sehr gut sein, ja.
Mhm. Ja, spannend. Weil ich stelle mir, das ist vielleicht eine zweite große Frage, kam auch noch mal eine eigene Folge zu machen, aber mal kurz angerissen noch. KI ist ja irgendwie, zumindest in der Wahrnehmung gerade für Private Equity, an manchen Stellen echt eher so ein Risiko oder eine Bedrohung für die bestehenden Portfolio-Investments. Kann vielleicht auch von den einen oder anderen Portfolio-Unternehmen wertsteigernd genutzt werden. Das ist so, mal so, je nachdem, wie das Geschäftsmodell ist. Aber von dem KI-Hype an sich, also die ChatGPT, OpenAI, Anthropic und was da halt so gerade an Wahnsinnsfirmen entstehen mit Fantasiebewertungen, an diesen reinen KI-Firmen, also dieser Kelch, der geht doch in der Kapitalmarkt-Wertschöpfungskette an Private Equity komplett vorbei, oder? Also die sind irgendwie Venture-finanziert am Anfang und dann werden die Runden aber so groß, dass die wahrscheinlich doch direkt an die Börse gehen, ohne jetzt nochmal einen Zwischenschritt Private Equity zu machen. Also
ja, außer du gehst direkt in den IPO mit rein. Ja, in der Tat. Ich meine, du hast da natürlich trotzdem Finanzinvestoren, Risikokapitalgeber entlang der Reise natürlich involviert, auch größere.
Ich meine, das sind so die klassischen Buyout-Fonds, ne?
Klassischen Buyout, richtig, genau. Nein, das hast du an der Stelle nicht. Das geht an Private Equity vorbei und wird, wenn man den ganzen Meldungen so Glauben schenken darf, ja auch in diesem Jahr einiges an Riesen-IPOs produzieren. Und das geht ja bei XAI ja schon los, wo ja wirklich viel Fantasie drin ist mit 2, muss ich überlegen, Billionen, ja, ich glaube aktuell in der Bewertung, wenn ich mich nicht irre. Und OpenAI liegt ja auch schon bei 850 Milliarden. Also ist einfach riesig, ne? So. Und was ich ja auch so wahnsinnig spannend finde als Zahl, ist Anthropic, ne? Die mal eben von Ende letzten Jahres, ich glaube, es waren 8 Milliarden Runrate ARR auf 30 hochgeschnellt sind. Finde ich eine ziemlich beeindruckende Dynamik, die die da an den Start gelegt haben. Kann PE da daran partizipieren? Ja, natürlich kann PE daran partizipieren. Du musst halt eben gucken, was ist die KI-Infrastruktur dahinter. Ne? Also da ist alles rund um Datacenter-Technologien, über die Energieinfrastruktur, über die GPUs, was ist da die Lieferkette? Ja, also da ist ja, dahinter gibt es ja eine ganze Reihe an Industrien, die sich rund um das Thema Data Center ja schon ranken. Ja? Und auch hier gibt es natürlich viel, was Private Equity als Opportunität ergreifen kann. Ne? Das eine ist das Thema Infrastruktur. Das andere ist natürlich, wenn du überlegst, was sind so die Softwarelösungen, die sich da drumherum auch noch ranken. Ne? Und das geht ja hin rund um die Dateninfrastruktur, ne, die eine KI braucht. Ja, irgendwas muss die KI ja verarbeiten. Und dafür gibt es ja auch Software und entsprechende Anbieter. Du hast das ganze Thema Cybersecurity, was natürlich in Zeiten von KI nochmal eine ganz andere Dynamik entwickelt, ja, wo man noch mit partizipieren kann. Und das geht ja im Mid-Market auch schon los. Und wie eingangs gesagt, du hast ein paar Industrien, die aufgrund ihrer Regulatorik, den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Anfordernissen ein bisschen resilienter sind. Also wie zum Beispiel das ganze Thema Gesundheitswesen bis hin zu Industrielösungen, wo du immer noch eine Kombination aus Hardware und Software brauchst, um da eben intelligente Datenerhebungen draus zu machen und Empfehlungen für den Kunden und so weiter. Ne? Also im Grunde genommen diese Mid-Market-vertikalen Lösungen. Und so, und dann hast du tatsächlich aktuell ausreichend viel zu tun, auch in dem Portfoliounternehmen. Ja, weil du kannst natürlich entweder über sehr, sehr schlaue Investitionen Geld verdienen oder dich natürlich auch in Teilen auf deinem Portfolio konzentrieren und überlegen, wo kannst du da noch Wert heben. Das kann über intelligente Zugekäufe passieren. Wenn du zum Beispiel eine eh schon sehr gut ausgereifte Softwarelösung hast, hier gegebenenfalls an ein KI-natives Unternehmen noch hinzuzukaufen, was dir vielleicht deine Wertschöpfungskette nochmal verlängert oder dir bestimmte Funktionen gibt, die du vorher nicht hattest und damit du automatisch in einem Exit-Fall nochmal in einem höheren Multiplikator-Umfeld eine Transaktion ausüben kannst.
Aus der Horizontale in die Vertikale kommen.
Aus der Horizontalen in die Vertikale, genau. Ja, genau. Also Pivot wäre jetzt hier ein sehr starkes Wort, das stimmt auch nicht, aber dass du halt hier einfach über intelligente Add-ons oder Zukäufe deinen Portfoliowert nochmal steigern kannst. Ja? Und auch hier sehen wir natürlich einiges an M&A-Aktivität und auch in dem kommenden Jahr.
Sehr, sehr spannend. Hat großen Spaß gemacht, die Softwarebranche mal ein bisschen auseinanderzunehmen mit dir und rauszuarbeiten, wo die KI-Hysterie vielleicht ein Fünkchen Wahrheit hat, wo sie total übertrieben ist. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt nochmal die ganzen Deal-Listen aus 21, 22 angucken und überall schauen, wo ich horizontale Deals finde und da dann mal genauer nachbohren.
Du, also Philipp, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Such gerne. Wir können auch gerne nochmal einen zweiten Podcast in ein paar Wochen Abstand machen und du kannst mich bei jedem Thema nochmal challengen auf den Kern, ob ich da nun recht hatte oder nicht recht hatte. Stehe dir da gerne zur Verfügung.
Die Märkte laufen doch eh so verrückt. Mal gucken, was das jetzt hier für eine Halbwertszeit hat in 3 Wochen. Wir werden es sehen.
Mal schauen. Es bleibt spannend. Ich würde es halt immer nicht nur alles schwarz malen. Es hat auch viel Opportunität nach vorne. Wir bekommen hier ein unglaublich starkes Tool an die Hand, was es uns ermöglicht, viel effizienter, schneller und im Zweifel auch besser arbeiten zu können. Und auch das muss man ja einfach sehen und realisieren.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In dem Sinne werde ich die KI mal ranlassen, um die Post-Production gleich machen zu lassen und sag erstmal danke dir für deine Zeit und das Podcast-Debüt hat echt Spaß gemacht.
Mir auch, Philipp, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis bald.
Ja, und damit wären wir für heute auch wieder durch mit Beyond Billions mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat das Ganze auch gefallen. Ihr habt auch was mitgenommen. Wie immer freue ich mich extrem über euer Feedback, sowohl zum Thema als auch zu meinen Fragen und freue mich auch immer über Hinweise. Ihr habt mein Rechercheziel ja gerade mitgekommen. Sag Dankeschön fürs Zuhören, wünsche erstmal ein schönes Wochenende und wie immer natürlich ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.